Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir?
Guten Morgen, ganz hervorragend, weil es ist einfach immer schön, wenn man eine größere Ausgabe plant. Dann kann man behaupten, wenn ich eben mir richtig viel Zeit nehme für so eine Ausgabe, kann man dann eben auch behaupten, das hätte mit der Ausgabe nichts zu tun, sondern ich würde Mystery Shoppen machen für diesen Kanal.
Oh, das ist ja aber eine sehr, sehr schöne Überleitung. Also ich habe ja in unserer kleinen Vorbesprechung gehört, dass es dir heute ein bisschen um deine Schwiegermutter geht. Also wir werden jetzt nicht, dass die Leute Angst haben, wir gehen ins Gesundheitswesen wieder. Ne? Aber was treibt denn deine Schwiegermutter gerade zur Zeit so um?
Sie ist eine total faszinierende Schwiegermutter. Man darf das Alter nicht erwähnen, aber wenn ich 55 bin, dann kann man, oder ich bin 54 noch, kann man sich vorstellen, die Dame ist jetzt nicht unbedingt in den jüngsten Jahren und sie möchte unbedingt auf Elektromobilität umsteigen.
Was ja echt super cool ist. Ne?
Ja, und weil sie einfach sagt, also wir wohnen da oben am Hang, sie fährt nicht mehr viel. Und jetzt ist genau die Frage, wie findet sie eigentlich das Auto für sich?
Mhm. Ja, spannende Sache. Vor allem ja auch, ist die Branche überhaupt ready für solche Zielgruppen zu verkaufen? Das finde ich ja. Was sind so deine Erfahrungen? Erzähl doch mal. Weil du hast schon eine gewisse Betriebstemperatur. Deine Masterarbeitsbesprechung war anscheinend sehr viel, sag mal, energetischer. Meine letzte Masterarbeit hat mich gerade ein bisschen runtergezogen. Ich übergebe mal den Ball an dich.
Ja, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich sehr spannende Masterarbeiten betreue. Die war jetzt nicht ganz so spannend vom Inhalt, aber der Student war faszinierend gut. Aber ich hatte ja auch letztens ein Expertengespräch mit einem Masterstudenten von dir. Mhm. Der, absolut faszinierend. Also eben, du weißt, Kühlschmiermittel, ich liebe das. Mhm. Gehen wir aber jetzt zu dem Problem zurück. Ja. Elektromobilität, eben ein Auto kaufen. Sie ist Kundin schon von BMW. Das heißt, sie ist bei diesem einen BMW-Händler auch registriert. Und das Spannende war, man findet ja dann über Autoscout relativ schnell Beispiele. Und sie möchte eben auch nicht ein großes Auto haben, sondern sie möchte etwas kleiner gehen.
Ja.
Heute hat sie ein X1 und ist eigentlich mit dem Service sehr zufrieden. Mhm. Die Pneu werden im Winter eingelagert und so weiter. Also das ist eine typische Kundin, die man kennt, die im CRM drin ist, die man bearbeitet, haben sie ihre Winterreifen schon gewechselt und so weiter. Und dann findet man bei dem gleichen Händler ein i3. Ja, das ist der relativ alte, von 2015, glaube ich, in den Markt eingeführte Elektroauto. Absolut Kult, hat zwar keine große Reichweite, weil natürlich damals die Technologie anders war, aber ein absolutes Kultauto. Und dann bucht man einen Termin. Das geht eigentlich auch relativ schnell. Macht man per E-Mail.
Ja.
Ich erwähne natürlich extra ihren Namen. Mhm. Schreibe den unten rein. Das wäre Bestandskundin bei ihr. Aber dann kommt man. Und als erstes ist die große Frage, ja, ich bin in der Mittagspause. ich mache aber diese Probefahrt in der Mittagspause, weil ich gerade Mittagspause habe. Ja, könnten Sie nicht vorher und nachher kommen? Ich so, nein, ich komme in der Mittagspause. Und da kannst du dir vorstellen, ich habe da mal eine richtige Freude dran. Und dann kam ich, war auch eine Person vorbereitet natürlich. Und dann kommt das nächste Thema, was du ja auch schon lange angesprochen hast, dass der Kunde ja häufig mehr informiert ist über das Auto.
Als der Verkäufer.
Als der Verkäufer. Genau. Und das nächste Thema ist, diese ganzen Angaben, die heute auf diesen Webseiten sind, steht ja immer, wir wissen auch nicht, ob sie stimmen. Ja, ist ja eine riesen Liste immer dran, wir wissen nicht, ob sie stimmen. Und beim Elektroauto ist es nun mal nicht unwichtig, so ein paar Kleinigkeiten zu wissen. Zum Beispiel, ist da eine Wärmepumpe drin?
Ja,
weil das brauche ich, um im Winter weniger Energie fürs Heizen zu verwenden mit einer reinen Stromheizung. Ja, das heißt, dann hatten sie einen wirklich sehr engagierten, jungen Vertriebler dort. Und das Erste, was in der Kommunikation erfolgt ist, du kriegst ein Papierformular hingelegt.
Sehr schön.
Das ist wie im Krankenhaus. Nicht ausgefüllt.
Natürlich nicht.
Ich soll doch bitte die Daten erfassen. Und ich so, nein, die haben sie im System.
Also du machst es auch so wie ich. Das finde ich schön. Also weil ich
lerne nur von den Besten.
Weil das mache ich inzwischen überall, wo ich reinlatsche und die kommen mit ihren Prozessen, die einfach nicht digital sind, sage ich, nö, mache ich nicht mit. Also warum? Ich habe keine Zeit, mein Arm tut weh. Manchmal sage ich auch wirklich, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, ich kann gerade nicht schreiben. Dann gucken sie mich auch mal ganz groß an. Was geht jetzt?
Eigentlich, wir wissen ja noch gar nicht, welcher der Titel eigentlich sein sollte, aber ich bin ja eigentlich immer der ursprünglich argumentiert, ja, wir müssen Innovation machen und Geschäftsmodellinnovation. Und du kramst ja dann immer, nee, wir sollten vielleicht einfach mal das Kerngeschäft in den Griff bekommen. Genau. Ich glaube, darüber sollten wir heute uns hauptsächlich mal unterhalten.
Genau. Weil ich habe das auch erlebt bei meiner Mutter, die haben sich dann auch für ein Honda entschieden.
Schon wieder die Mutter.
Das ist immer die Mutter. Die haben sich dann jetzt auch, weil sie auch sagen, wir fahren nicht mehr so weit und das brauchen wir gar nicht mehr. Die hatten davor, was hatten die, was war das für eine Marke? Ich glaube auch Audi. Ich glaube, ja, erst ein BMW, der war ein Unfall, dann haben sie ein Audi gekauft. Und dann war ihnen der zu groß und haben dann so ein Honda gekauft.
Welchen?
Oh, das fragt man mich. Ich weiß doch die Modelle nicht. Also da fragst du.
Es gibt einen Honda, den eigentlich meine Schwiegermutter würde am liebsten diesen Honda kaufen.
Ja,
die Sitze sind hinten so leicht umzubiegen, weil sie möchte unbedingt ihr Velo einfach hinten reinwerfen. Mhm. Und da merkt man einfach, hat je einer mal so eine Dame gefragt, was sie eigentlich von ihrem Auto möchte? Weil eigentlich sollte man ja mal fragen, was möchtest du? Und sie möchten Velo da hinten reinbekommen.
Genau. Und das war halt auch das Spannende bei meiner Mutter, dass die halt auch im Verkaufsprozess null gefragt haben, was die wollen. Und die dann auch mehr oder weniger, weil es gab die Honda-Werkstatt, die meine Mutter wohnt jetzt nicht auf dem Land, aber die war halt weiter weg. Also die mussten da immer so eine halbe, dreiviertel Stunde hinfahren. Das haben die dann auch nicht 10-mal gemacht. Und dann sind die halt da auch und haben sich da im Internet und bei Freunden informiert. Deine
Eltern gehen ja auch eher auf die über 70 zu als die unter 50, ne?
Absolut, genau. Also sie sind auch schon etwas älter, sind aber halt auch sozial in ihrem Dorf gut eingebunden. Und haben sich dann dazu dann ausgetauscht und sind dann halt völlig gut vorbereitet zu dem Verkäufer. Dann denke ich mir auch, die arme Socke, dann steht dann so ein 30-Jähriger, trifft dann auf zwei, die 28 Stunden im Internet rumgesurft haben, 400 Leute gesprochen haben und soll denen jetzt das Auto verkaufen. Es ist kein fairer Kampf, wenn man das so bezeichnet.
Doch, es ist faszinierend. Aber Rabatte haben sie mir angeboten, bevor ich überhaupt was gesagt habe.
Das ist ganz wichtig, Patrick. Rabatte, das gehört ja mit zum Autokauf, wie soll man sagen, wie das Öl oder der Strom jetzt. Ne? Also.
Genau, aber das ist so faszinierend. Also ich meine, wie du es gerade gesagt hast, wir reden ja wirklich über 70 plus. Ja. Die kommt informiert dran und meine Schwiegermutter natürlich gelesen, die Batterie ist ein Problem.
Ja.
Gut. Keiner gibt dir in dem Auto einen Batteriecheck. Mhm. Ja, so eine Batterie auszulesen ist jetzt einer der ganz einfachen Dinge. Man kann auch einfach eine Garantie geben.
Ja.
Aber zu verstehen, dass Elektromobilität eben nicht einfach der klassische Benzinerverkauf ist, das haben wir ja schon ganz häufiger besprochen, das ist ein Erfahrungsgut, ich muss es ausprobieren, aber ich muss auch andere Daten und Fakten haben, weil die Leute kommen mit anderen Fragen.
Ja, und was ich jetzt das Verrückte daran finde, das hast du auch beim letzten Mal kurz erwähnt und da habe ich mir wirklich auch Gedanken im Nachgang zugemacht, aus einer ganz anderen Sache. Diese Generation fahren ja alle schon E-Bikes. Und als sie die E-Bikes gekauft haben, das ist ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das her ist, sag ich mal 20 Jahre, weiß ich nicht, 15 Jahre, 20 Jahre hat meine Mutter das erste E-Bike.
Du bist schon so lange mit deinem Bosch-Erfahrung dahinter. So lange gibt es die noch nicht, aber die Early Adapterinnen, ja. Das waren ganz häufig Frauen, das ist genau. 20 Jahre.
Genau, nee, das sind so 15 Jahre. Die waren früher, die waren auch gleich dann Flyer, also die waren halt gleich früh dabei. Und da war ja auch die Riesenangst immer, also die wohnen ja da in der Nähe vom Bodensee, runter ist ja kein Problem, aber gerade wenn du wieder zurück, dann den Hügel rauf, das ist ja immer das, wo du Angst hattest. Und da war ja die gleiche Angst mit der Batterie, ja, reicht die denn? Und meine Mutter ist dann, ich habe dann einfach so aus reinem Langeweile mal nach 10 Jahren gefragt, ja, hast du denn jetzt irgendwann mal Probleme gehabt mit der Batterie? Nö, das hat bisher immer gereicht.
Ja, das. Im Alter nimmt natürlich auch der Radius ab, aber das ist jetzt böse gemeint. Nein, meine Schwiegermutter ist scheinbar sehr ähnlich, weil sie hat jetzt den Preis von Pro Senectute bekommen für die meisten Teilnahmen an den Velo-Ausflügen.
Oh, cool.
Und die fahren 60 bis 70 Kilometer bei ihren Ausflügen. Das ist ja locker schaffbar mit dem ihrem E-Biken. Ja. Aber das sind genauso Punkte. Heute würde sie überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Und natürlich, es gibt so leichte Kommunikation, das ist der verbleibende Reichweite. Ja. Und ich amüsiere mich, wenn ich mit ihr und meiner Frau unterwegs bin. wie sie triumphierend sagt, und ich habe noch immer 100 Kilometer drauf, weil sie natürlich auch den Ehrgeiz hat. Und da kommt wieder dieser Gamification-Ansatz, möglichst lange fahren zu können. Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch spannend. Elektromobilität, ich bin natürlich auch ein Spielkind, lädt gerade dazu ein, anders Auto zu fahren und auch zu eigentlich so Gamification, weil für den Fahrer bedeutet das natürlich auch unheimliche Umstellung, aber jetzt nicht in dem Sinne, das ist schwierig. Also meine Schwiegermutter kam aus dem Elektroauto raus und sagte, das fährt sich ja wie ein normales Auto. Ich so, wirklich nur wie ein normales? Sagt sie, nee, noch einfacher. Weil der BMW hat nämlich diese wunderbare Funktion, die du bremst auch mit dem Bremspedal, also dieser One-Stop.
Ja.
Ja? Das ist wie hießen die, Autoscooter fahren auf der Kirmes?
Kirmes, genau.
Ja, bum, 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 fertig, kann's machen. Und wo die wirkliche Faszination kommt, ist, wenn man in der Stadt fährt, dass man eigentlich überhaupt keine Reichweite verliert. Das ist ja auch so ein Paradox des Elektroautos, dass dort, wo der Benziner am meisten verbraucht hat, nämlich im Stadtverkehr, eigentlich das Elektroauto sehr wenig verbraucht, weil es ja rekuperiert. Ja. Das Wort ist eben auch dabei. Und man eher viel verbraucht, wenn man bei der Autobahn 180 fahren würde. Das ist absurd.
Ja.
Und das hat ihr so viel Spaß gemacht. Wir sind natürlich, ich habe mir natürlich eine Strecke ausgesucht, nämlich den Albispass hoch und den Buchegg runter, wo man das so richtig mit rekuperieren raus. Und sie, boah, ich habe ja so viel Kilometer hoch schon verbraucht, aber ist noch viel weniger gefahren, als sie dann wieder unten ankam. Sie so, wow, nur so wenig Kilometer verbraucht. Ich so, ja, bin ich ja wieder runtergefahren. Mhm. Und diese Begeisterung, die ich scheinbar für dieses ganze Thema habe, ich habe das nicht im Vertrieb von den Autohändlern gefunden. Nee. Ja, Renault übrigens bietet auch ganz hervorragende Elektroautos an, also der E-Mégane gibt es. Der ist wie häufig bei Renault komplett technisiert. zum Beispiel, die haben keinen Rückspiegel mehr so richtig, weil hinten aus dem Autodesign kann man hinten schon gar nicht mehr rausgucken. Ja. Kennst du vielleicht?
Ja.
Das ist so nur noch so eine Schießscharte. Also macht man eine Kamera rein.
Ja.
Und du denkst, wow, coole Idee, bis du feststellst, wenn es regnet,
ist nicht so cool, oder?
Siehst du überhaupt nichts mehr
hinten raus.
Dann sagte der Vertriebler, ich muss mich leider entschuldigen, also ist noch nicht so ganz ausgereift, weil da sieht man da nur Grauschleier. Und du denkst so, ein Spiegel war schon was Gutes mit dem Scheibenwischer auf der Rückscheibe.
Ja.
Ja, aber das Schöne ist ja wirklich, du merkst ja, ich habe ja eigentlich unglaublich Freude daran. Und auffällig war, ich habe keinen Vertriebler erlebt, der so viel Freude hatte an dem Ganzen.
Genau.
Nach meiner Meinung hätte meine Schwiegermutter gekauft.
Mhm.
Oh, und noch was auffällt. Sie wollte ja ein kleineres Auto. Und dann fährt sie mit ihrem X1 zu BMW und guckt sich nur um und sagt, sag mal, gibt es jetzt nur noch Panzer?
Ja, ja, klar.
Und der i3 wirkt ja auch relativ groß, weil er sehr hoch ist, was eigentlich perfekt ist, um einzusteigen. Leider sind die Batterien nicht im Boden, sondern im Kofferraum, was ein ausschlaggebendes Kriterium war, es nicht zu kaufen, weil da kein Velo hinten reinpasst.
Ja.
Aber sie hat gesagt, das Auto ist zu groß.
Mhm.
Dann, ich so zum Vertriebler, haben Sie die Maße? Er so, ja, die könnte ich nachschauen. Okay, habe ich selber nachgeschaut. Auffällig war, weil die Referenzgröße für meine Schwiegermutter ist immer ihr Golf, den sie früher hatte. Und dann stellten wir fest, dass dieses Auto kleiner ist als der Golf.
Oh.
Aber es sieht eben größer aus.
Naja.
Ja, der heutige Golf ist natürlich auch unglaublich breit geworden. Aber das war so dieses Idee. Ja, Rabatte gab es schnell, sich mit dem Auto beschäftigen weniger und zum Beispiel mal nachtelefonieren, wie war es denn jetzt? Nicht erfolgt, keiner.
Ja, und das sind ja nochmal die ganz tollen Basics und da flippe ich auch aus. Also deshalb, ich mache auch viel Online-Shopping, weil ich gehe auch in manche Restaurants nicht mehr, weil das ist ja für mich immer so, meine Frau sagt dann auch immer wieder, du, wir wollen ja einen netten Abend, weil ich kann da nicht mehr an mir halten. Also ich muss das dann auch loswerden, den Schmerz, den ich da als Kunde erlebe. Also das ist für meine Frau nicht immer ganz so einfach, mit mir so in manchen Läden da zu stehen und diesen Wahnsinn zu erleben. Aber was auf einen Punkt möchte ich jetzt nochmal raus, was ich halt so spannend finde, jeder Mensch hat ja ein Leben. Und die Amag hat ja Machen sie, glaube ich, heute noch, wenn sie es dürfen, mit Datenschutz. Ich bin nicht mehr up to date, ja immer gefragt, was sind die Hobbys? Und mit den Hobbys haben sie dich ja dann eingeladen, da zum Küpli trinken nach St. Moritz und so. Das war ja für ihre Events. Also sie haben das ja immer nicht gefragt wegen dem Auto, sondern sie haben das ja gefragt für ihre Marketingkommunikation, wo sie auch noch Geld ausgegeben haben. Wir haben ja mal eine Studie gemacht, da kam ja raus, dass die Leute das Letzte, was sie abfragen wollen, ist ja ihre Hobbys im Autoverkauf als Datenpunkt. Also das ist eine, wo die Kunden am meisten sagen, das möchte ich eigentlich nicht hergeben. Aber mal abgesehen davon. Und was ich jetzt nicht verstehe beim Autokauf, da kommt ja jeder rein und sagt zum Beispiel, ich habe hier zum Beispiel meinen Nachbarn, die haben so einen Van, den haben die umgebaut und die gehen damit in die Berge und schlafen da drin. Und
Vanlife, genau.
Vanlife, ja. Cool. Ja. Und die sind so ein paar super cool, super sportlich und so, denke ich mir immer so, so war ich auch mal in meinen Träumen.
Ja, jetzt mit mir mehr Velo fahren müssen.
Ja, du, was soll man machen? Das Leben ist halt, es gibt halt immer so, aber lassen wir das. Und da denke ich mir halt auch, das ist jetzt ein Extrembeispiel bei den Pärchen. Aber es gibt ja, jeder hat ja ein Leben. Ne? Manche haben vielleicht einen großen Garten, wo sie den Müll wegfahren müssen immer wieder mal. Ne? Andere haben vielleicht 28 Kinder. Viele haben 4 Katzen. Also jeder hat ja irgendwas. Und das finde ich halt das Krasse, gerade bei so einem Betrag, wo ja auch etwas größer ist, wie du schon sagst. Ne? Sag mal, wenn du eine E-Gitarre kaufst, da bist du mit 5.000 Franken schon relativ weit vorne mit dabei. Aber so Autos steigen ja doch etwas später ein. Dass da kein Verkäufer fragt, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich am meisten? Oder womit haben Sie zurzeit am meisten Geschirr, also am meisten Ärger auch? Oder was? Niemals, sondern einfach wird nur das Produkt hingestellt. Ja, das ist super, das ist cool, das ist neu, fertig.
Das ist Wahnsinn. Ich finde das deshalb so schön, weil ich bin ja weiter dabei und für meine Schwiegermutter, aber auch für uns, ist ja auch immer die Frage, was machen wir nachher mit dem Auto? Ja. Können wir Fahrräder damit transportieren? Ja. Ich bin heute auf der AMAG Gebrauchtwagenseite gewesen, da kann man immerhin nach Elektromobilität suchen.
So gut.
Aber nicht mal die Reichweite der Autos wird angegeben. Also bin jetzt zum Beispiel auf der Webseite gerade VW ID3. Mhm. Okay, könnte passen für mich. Live Plus Pro Performance. Und dann denkt man so, okay, 17.000 Kilometer, boah, nicht mal ein Jahr alt, 33.000, 34.000, okay, ist nicht wenig. Kommt die nächste Frage, ja, wie weit fährt der denn? Ist auf der Webseite nicht ersichtlich. Aber bei Sonderausstattung wird erwähnt, Fahrradträgervorbereitung.
Einmal hin.
Da denkst du dir so, wow. Und was ist das? Was ist ein Fahrradträgervorbereitung? Ist das...
Das ist die Vorbereitung, das ist praktisch die mentale, das Auto hat
sich ja, mental genau, drauf eingestellt. Aber was ist das denn? Kannst du mir bitte mal erläutern? Die haben immer das Gefühl, wir müssten das alle wissen. Und ja, dann habe ich Fahrradträgervorbereitung eingegeben in Google. Mhm. Und dann kommt natürlich keine VW-Seite, die dir das erklärt, sondern irgendein Zubehörshändler sagt dir, das wäre eben wirklich, eigentlich ist es eine Anhängerkupplung.
Okay.
Mit Stromanschluss. Das ist ja genau, was du brauchst. Aber wie wäre es denn, wenn ihr mal solche komplexen, teuren Produkte habt, dass ihr auch einen Kanal habt, wo dann ich draufdrücken kann und die Informationen bekomme? Genau. Oder ich möchte zum Beispiel, weil ich nehme einfach meine Schwiegermutter, die sagt, ja, so 300 Kilometer wäre nicht schlecht, weil da hätte sie eine Kollegin, aber 300 Kilometer real. Jo, ich kann in dem Ganzen suchen, das nicht einschränken. Weder bei Autoscout noch bei den direkten Firmenseiten kann ich nicht die Kilometer angeben. Mhm. Spannend, der ADAC dagegen, wenn du dann das Auto eingibst, kommt sofort der ADAC-Bericht mit so Langzeitstudien, da sind alle Daten drin. Ja, und wir hatten ja schon mal gehört, das nennt sich Mashups. So eine Vertriebsseite könnte sich ja auch mal überlegen, diese Auto-Reports gleich drunter zu schreiben. Mhm. Ja, also das, was Digitec ja schon seit 100 Jahren macht, nämlich wenn es scheiße ist, das Produkt, dann setze ich auch diesen Bericht unten drunter und stehe einfach dazu, Kollegen, ihr habt es gewusst, was er gekauft hat. Mhm. Ja, und das ist, eben deswegen am Anfang dachte ich immer bei dir, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, was der Jörg immer erzählt, dass das doch nicht ist.
Das ist leider wahr und wie gesagt, halt nicht nur bei... Nicht nur im Alltag, wie gesagt, letztens auch mit einem ganz anderes Thema. Wir haben uns, das ist gerade ganz schlimm, ich habe einen Student aus der Weinbranche, also Weinlieferanten, Und da geht es halt auch darum, du machst halt im Restaurant, hier, wir haben so ein nettes griechisches Restaurant hier um die Ecke, die haben jetzt im Januar zugemacht, weil sie keine Mitarbeiter haben. Und wenn du da reinlaufst, die können keinen Wein verkaufen, die fragen nie, was schmeckt dir besonders. Du setzt dich hin, du kriegst die Speisekarte, du bestellst, du gehst wieder raus. Es gibt keine große Interaktion, außer ein netten, freundliches Hallo, und die sind auch so professionell. Und dann denke ich mir halt auch, ja, aber so kannst halt doch deinen Laden nicht betreuen. So geht's halt eben, das reicht halt so nicht aus, ne? Und das ist ja auch im Autoverkauf genau das Gleiche in Grün. Ja, wenn die jetzt gewusst hätten, hey, Fahrrad, ne, ältere Frau, und dann kommt jemand und sagt, hier, gucken Sie mal, wir hier, das ist toll, das ist besonders. Ne. Aber das Problem ist natürlich auch das, der einzelne Verkäufer ist nicht digitalisiert. Das heißt, jetzt kommt ja deine Schwiegermutter mit dem Fahrrad, der nächste kommt mit der Katze. Das heißt, wenn das natürlich auch digital unterstützt wäre, dann wären die ja schlau genug zu sagen, jeder, wenn das eingeführt wird, wir machen jetzt mal einen Monat, welche dummen Fragen werden uns gestellt, dann bereiten wir das im Team auf, die Lösungen auf, und dann liest der das ja einfach nur noch ab. Das ist ja das Verrückte. Die Fragen können ja, da kommt ja keiner und sagt, ich habe ein Raumschiff oder so. Da kommt ja keiner von, ich züchte Wurzelzwerge. Sondern es ist ja immer das Gleiche. Kinder, Tiere, Fahrrad, Hobbys. Es ist ja relativ überschaubar. Skier, ne? Gepäck. Das sind ja wahrscheinlich immer die gleichen Fragen. Und dass man sich dann nicht als Team einmal im Monat hinsetzt und sagt, was ist die optimale Antwort darauf? Und wie zeigen wir es dann vor allem im Verkaufsraum, dass das toll funktioniert und wie praktisch das ist? Irre.
Du sprichst natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, dass die Marketingabteilungen, die ja so Kundenbefragungen machen, ja immer mit Hypothesen rangehen, die aber wahrscheinlich mit der Realität wenig zu tun haben. Ich habe früher, so meine ersten Jobs, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich Mystery Shopper für Private Banking. Mhm. Und es war faszinierend, was wir alles beantworten mussten. Wie lange haben Sie auf den Kaffee gewartet? Wie viele Sekunden haben Sie gebraucht, bis das Telefonat angenommen wurde. Und einer der Erfolgskriterien, die wir bei denen messen sollten, war, wie schnell wurde Ihnen ein Berater am Telefon zugewiesen? Mhm. Und ich so, sorry, das ist total die falsche Frage, weil der Erste, der am Telefon ist, wird nie der sein, der mich verstehen wird. Mhm. Sondern der Erste sollte eben genau die Person sein, mal fragen, wer bin ich und was brauche ich?
Genau.
Aber das haben sie nicht gemacht. Mhm. Und wir hatten wirklich im Mystery Shop, und das muss man wirklich sagen, es gibt so ein paar Firmen, die kriegen Leute zusammen. Wir hatten Vorstände von einem DAX-Unternehmen, der auch so Mystery Shoppen gemacht hat. Und wir treten ja alle mit unserem Namen auf. Mhm. Aber es wurde immer der gleiche Murks gemacht. Zum Beispiel damals hätte man meine Webseite aufsuchen können. Ich bin nun mal früher mal Investmentbanker gewesen. Das heißt, mir irgendwelche komischen, strukturierten Produkte zu verkaufen, die irre viel Marge für die Bank bringen, ist nicht so richtig meine Welt.
Ist nicht richtig schlau oder hat man raus.
Aber heute kam das Gleiche wieder. Meine Bank rief mich an, schon wieder eine andere Beraterin. Ich meine, ich bin seit 1990 jetzt bei der Kundin. Mhm. Und das Thema war, ich habe gesagt, als ich mitbekam, dass es ein Rückzugslimit auch auf dem laufenden Konto gab, also ich kann nicht einfach mein Geld, was auf dem laufenden Konto ist, auch wieder zurück irgendwo hin überweisen, wo ich Lust zu habe, sondern ich muss Bitte Betty machen, also bitte sagen, was und Geld ich müsste sonst eine Rückzugsgebühr bezahlen. Und ich so, Kollege, sag mal, habt ihr das öffentlich eigentlich irgendwo je bekannt gegeben, dass es da eine Rückzugsgebühr, und wir reden ja hier nicht über Millionen, die man nicht zurückziehen kann. Aus Firmensicht kann ich das ja alles nachvollziehen, nämlich die haben alle natürlich Angst auf einen Bankrun.
Ja.
Und dann fragte ich ja, haben ihre Millionäre, die ja wirklich viel Geld haben, so High Net Worth Individuals, haben die gleichen Konditionen? Da sagt sie, nö, die können das alles zurückziehen. Und ich so ganz ehrlich, verarschen kann ich mich auch echt selber.
Mhm.
Ja, und das ist genau diese Frage eben, verstehen die eigentlich, wen sie haben? Interessiert sie das?
Null.
Oder leben wir eigentlich alle in einer zu guten Welt? Und dann war lustig, ZKB hat ja gerade die Kontogebühr abgeschafft. Mhm. Und ich bin nicht bei der ZKB, habe dann aber ganz schnell geguckt, haben die eine Rückzugsgebühr?
Mhm.
Nö, ZKB kennt das nicht.
Nö, die haben auch Gewinn gemacht. Das ist ja die Bank.
Ja, genau. Also wirklich. Und da merkst du so, okay, vielleicht sollte ich jetzt mal wechseln nach 35 Jahren. Ja. Ja, der Grund ist natürlich, ich habe verschiedene Banken, weil ich nie Schulden und Vermögen in der gleichen Bank haben möchte, weil die AGBs bei jeder Bank sagt, mich interessiert nicht, was Sie denken. Wenn wir glauben, dass Ihre finanzielle Lage sich verschlechtert, können wir jederzeit saldieren. Mhm. Ja, wenn man die Schulden nur bei einer Bank hat, dann muss er wenigstens sich einfach mal gerichtlich bemühen, das Geld vom anderen zu bekommen. Ja, das sind aber so Kleinigkeiten. Wir sind natürlich beide sehr schwierige Kunden, aber ich glaube, wir beide sehen trotzdem so Dinge, die ganz einfach wären, Profit bringen und glückliche Kunden und glückliche Vertriebler.
Aber das ist der Punkt. Also ich merke das ja bei mir, diese Begeisterung für den Vertrieb. Also wenn ich da bei mir mit den Studenten, muss man natürlich auch sagen, die jetzt bei mir die Kurse buchen, die wollen ja auch sich verändern oder wollen irgendwo hin. Aber bei den meisten siehst du eigentlich, dass die Augen so ein bisschen erloschen sind. Also das wirklich so, die haben dann sicher mal früher eine Begeisterung fürs Produkt gehabt. Die hatten auch mal so ein Ding drin. Aber dann sitzen die in Firmen, wo halt wirklich 0,0 passiert. Und jedes Mal, wenn die auch jetzt in ihren Zertifikats- und Masterarbeiten mit guten Vorschlägen kommen, und wir reden ja von Basics. Also ich hatte jetzt wieder einen Student, der hat eine Masterarbeit geschrieben, was Price Management, das würde den, der hat das mal ausgerechnet, wahrscheinlich so 200.000-300.000 Gewinn bringen. Ne?
Nein, ja, ja. So wenig.
Ja, ja, also ist ganz simpel. Ne? Und die haben jetzt einen neuen Pricing Manager eingestellt und er hat ein kundenorientiertes Pricing gemacht. Und er hat mir dann gesagt, ja, aber der neue Pricing Manager, der kommt, der guckt wahrscheinlich wieder nach dem Wettbewerbspricing. Also das, was er da entwickelt hat vom Kunden, so mit Preismessung und sowas, das wollen sie dann doch nicht. Und dann sitzt du halt dann da, du frustrierst natürlich die Leute bis zum Umfallen, ne? Und das finde ich halt das Spannende. Es ist ja nicht so, dass die Vertriebler wirklich so arbeiten wollen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn du da seit 5 oder 10 Jahren den Job machst, dann sitzt du halt auch da und sagst, ja, wenn die halt nicht wollen und irgendwie läuft's ja anscheinend so gut bei denen, dass sie halt dann sagen, gut, das geht nicht. Was mich halt wundert beim Automobilverkauf, wie du sagst, sind ja immer Junge. Also der Turnaround da gerade in den Autohäusern an, ich sage immer, die haben immer coole Frisuren, dicke Uhren, ne, und auch irgendwo ein Tattoo. Aber dann hört es halt auch relativ schnell danach auf. Das ist ein bisschen böse, was ich sage. Aber das sind halt immer so die gleichen, der gleiche Typ junger Mann steht da vor mir, wo ich sage, ja, aber Junge, das ist ja ein Job, was du hier machst. Das ist ja nicht irgendwie Instagram, sondern also auf Instagram kriegst du bei mir volle Punktzahl. Aber du sollst mir jetzt hier ein Auto verkaufen.
Ah, das ist so schön.
Und das ist halt echt immer so ein bisschen traurig, wenn die Leute so auch, sag mal, dem Handwerk nicht so viel Respekt gegenüber haben oder so auch überhaupt verstehen, dass das ja ein richtiger Job ist und nicht irgendwie so eine Beschäftigung zwischen, weiß nicht, Reifen.
Mittagspause, du meinst die Mittagspause.
Ja, das ist genau. Auch sowas mit der Mittagspause, dass du in so einem Servicebereich Mittagspause machst, die machst halt dann um 2. Ne?
Du machst sie dann, wenn du eben Zeit hast.
Genau.
Aber spannend, es gibt ja Bereiche, wo du eigentlich das gar nicht erwarten würdest mit Serviceorientierung. Mhm. Bei mir ist meine größte Serviceorientierung habe ich bei meinem Zahnarzt. Mhm. Ja, das ist das Zahnarztzentrum. Und das hat ja die Mikro gekauft. Und ich habe gestern war ich eben da. Das Lustige daran war, habe ich gefragt, ja, und merkt er die Mikro? Und sagt die Centerleiter, nee, wir machen scheinbar genug Profit und wir wachsen auch ohne sie. Also wir hatten ja die Diskussion, was will die Mikro? Und das ist unglaublich kundenzentriert. Mhm. Also das beginnt eben, dass sie ein klinisches Informationssystem haben, wo sie wirklich auch wissen, was sie vor 3 Jahren noch mit dir gemacht haben. Ja. Ja, da haben wir ja schon vor 3 Jahren die Diskussion um den Zahn gemacht, hat sich aber nicht verändert. Aber müssen wir jetzt auch nichts machen, weil sie weiß, wenn was ist, dann komme ich ja zu ihr. Ja. Und eine unglaubliche Freundlichkeit, die haben, ihre Mitarbeiterinnen sind von Hotelierfachkräften ausgebildet worden. Mhm. Also wie hole ich eben Menschen ab? Ja. Also da wird man auch gefragt, sind sie eher ängstlich? Muss ich natürlich nicht mehr angeben, weil sie wissen es jetzt, mein Angstzustand bei Zahnärztinnen und Zahndentalhygienikerinnen. Mhm. Und man wird natürlich auch, und das Schöne ist auch, sie haben auch so eine berechtigt belehrende Einstellung. Das ist natürlich auch, dass nicht der Zahnarzt, aber die Dentalhygienikerin, die sieht natürlich jederzeit, dass man vielleicht hätte etwas früher kommen sollen. Ja, weil sie sieht das dann. Und die haben eine unglaublich charmante Art, das alles zu vermitteln. Und ich denke mir immer, ich würde mir auch mal wünschen, bei anderen so behandelt zu werden. Genau. Ja, und ich meine,
Ja, die Beträge sind ja auch im Autohaus. Wenn du überlegst jetzt auch, deine Schwiegermutter, die läuft da rein. Das ist ja wirklich auch für Menschen in dem Alter auch Geld, ne? Also wo man ja auch sagt, da kann ich auch eine Kreuzfahrt machen. Also da kann man sich ja auch überlegen, will ich überhaupt noch ein Auto oder behalte ich das alte? Also wie viele sagen sich denn noch, ich gehe da auf E-Mobilität? Da muss ja aber jeden, der, sagen wir mal, über 70 ist, der da reinläuft, sagen, Halleluja. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand dann noch sagt in dem Alter, ich kaufe mir eine E-Mobilität und tu mir das an. Das geht ja auch ums Tanken. Ich muss das ja auch in meine Garage und alles lernen und sowas. Da kannst du ja sagen, hey, das ist doch toll, dass ich so ein Kundenprofil habe. Und die haben ja dann auch Zeit und sind ja auch, ich schätze auch deine Schwiegermutter, meistens sehr nette Menschen. Das ist ja auch dann Leute.
Unglaublich freundlich.
Genau. Ja, und das ist ja auch zum Verkaufen schön. Da hast nicht irgendwie uns beide, die völlig gestresst da abgehetzt reinrennen und sagen, ich möchte nach 10 Minuten wieder raus. Und dann kommt ja jemand, wo du auch ein bisschen erzählen kannst. Die erzählt aus ihrem Leben und die meisten Menschen haben ja auch was Schönes erlebt. Das ist ja eigentlich auch eine super schöne Verkaufssituation.
Gessi, man muss ja auch noch aus dem Fall sagen, dass Sie früher mal eine VW-Garage besessen haben.
Oh, okay.
Ja, also Sie kommen aus dieser LKW-Kies-Geschichte. Also Motoren spielten da immer eine Rolle. Mhm. Und sie ist Motorrad gefahren, BMW-Motorrad. Das heißt, das ist auch der Grund, warum sie auf dem Elektrovelo sich so gut hält, weil sie eben diese Grundbeherrschung einfach kann. Mhm. Und sie hat richtig Spaß an Motorisierung.
Cool.
Ja, und der hat so richtig auch Spaß gemacht, wie der beschleunigt. Also Elektromobilität ist ja, oder dass ich dann rekuperieren kann. Also dieser Gamification-Ansatz, das war sie richtig freudig.
Ja.
Ich muss ja auch so klar sagen, ich bin ja, habe ja extra die beiden dann auch alleine gelassen. Und der Vertriebler bei BMW, der war auch in der Art sehr gut. Mhm. Der hat sich wirklich 20 Minuten Zeit gegeben, ihr das Auto zu erklären und so weiter, weil ich ja eben nicht wollte, dass er es an mich verkauft. Mhm. Aber es war eben einer, der einfach plötzlich so eine halbe Stunde vorher erfahren hat, dass er jetzt ein Verbrauchtauto verkaufen sollte.
Mhm.
Ja, aber eben, es ist kein Follow-up, kein gar nichts dahinter.
Das ist einfach nur ein Bitter.
Und
das
eben,
ist, und nochmal ganz kurz, das ist bei meinem Zahnarzt, ganz kurz, ich war früher in Zürich beim Zahnarzt, da habe ich jetzt inzwischen die Nummer geblockt, weißt du warum? Weil die so oft angerufen haben, nachgefasst haben, wann ich wiederkomme. Und das haben die wirklich einmal im Monat, haben die mich da angerufen, denke ich mir.
Das finde ich aber viel.
Ja, ja, die waren ein bisschen aggressiv, alles gut, deshalb habe ich auch die Nummer geblockt. Aber du denkst, ein Zahnarzt kriegt es hin, so hartnäckig hinterher zu telefonieren und bei einem Produktverkauf von irgendwie 40.000, 50.000 plus kriegen die das nicht hin. Da denkst du nur, das kann doch nicht sein. Du verstehst die Welt nicht mehr.
Besonders wenn ein Zahnarzt, das kann man auch ökonomisch argumentieren. Auf der einen Seite leben sie davon, von der Prävention.
Mhm.
Und das ist ja das Schöne, in der Schweiz verdient man ja auch mit der Dentalhygiene gutes Geld. Und es gibt auch den Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln, nämlich fast selbstständig zu werden.
Mhm.
Aber man weiß auch, dass eigentlich die größeren Ausgaben ja später kommen.
Mhm.
Das heißt, wenn ich habe ja eine Beziehung zu meinem Zahnarzt, wenn er gut ist, außer im Notfall. Und das kann ich natürlich nutzen, weil irgendwann kommt dann das Implantat, sozusagen die S-Klasse unter den Margen beim Zahnarzt. Ja, irgendwie hat sich dort eine vertriebsorientierte Kultur, die aber nicht negativ ist, aufgebaut.
Mhm.
Und das finde ich absolut faszinierend. Du hast vollkommen recht, dass der Zahnarzt die bessere Kundenzentrierung hat als der Automobilbranche.
Noch spannend, ne? Und man schimpft,
das ist immer, extrem spannend.
Man schimpft immer so auf die Ärzte oder so und sagt, ja, das ist nicht so innovativ und so, aber nee, die sind da teilweise relativ vorne mit dabei. Und andere, die ist ja eigentlich auch, sag mal auch so, wie du gesagt hast, Zahn ist ja auch noch komplex, ne? Jeder hat ja was anderes auch, ne? Jetzt wenn du so Autos verkaufst, ich denke mir auch so, stell dir mal vor, wir beide wären jetzt bei BMW Autoverkäufer. Ich war letztens mal bei Audi. Das sind ja fast die gleichen Karren drin. Also die heißen ja immer gleich. Und sind ein bisschen größer. Aber wenn du da 3-4 Jahre bist, da fällt es ja vor Langeweile, fällt dir das Gesicht aus der Fassung, oder? Also, das ist ja, da kommt ja.
Aber eben, wir sind zu viel auf der Automobilbranche.
Okay.
Ich bin natürlich ein Provokateur. Ich gehe rein. Können Sie mir mal das Auto zeigen mit der neuesten Softwareversion?
Mhm.
Ich möchte das UX, also das Interface, was ich mir jede Minute angucke, möchte ich sehen. Und Sie so, wollen Sie nicht von außen gucken? Ich so, Sie sehen doch alle gleich aus.
Das ja, ist schön.
Ja, weil ich sagte, also ganz ehrlich, ich gucke ja nicht so viel auf mein Auto, aber ich sitze im Auto und das ist dann schon faszinierend, wie unterschiedlich Software programmiert ist. Und das ist wirklich, also 99% der Menschen überfordern wir jetzt wahrscheinlich mit dem, was wir sagen. Aber es ist schon spannend. Gewisse Autos habe ich allein gemocht, wie die abbremsen und wie sie beschleunigen. Und das ist ja heute eine Softwarefunktion. Mhm. Ja, also zum Beispiel der Renault, sehr schön, also Elektromobilität genial, aber ich komme einfach mit einem Schalter da nicht zurecht, der einfach unlogisch ist, weil du wahrscheinlich, frage ich mich ja, warum ist es für mich unlogisch? Ja, wir müssen eben diese Sachen lernen. Mhm. Und das Spannende ist ja, wie beim Zahnarzt, wenn man Vertrauen entwickelt, dann kauft man das nächste Auto ja auch bei denen.
Klar.
Und das war das Spannende. Ich gehe extra zu dem BMW-Händler, der schon den X1 verkauft hatte, der eine Beziehung hat über den Reifenwechsel, die Reifen einlagert. Und der Gebrauchtwagen-Fändler weiß nicht mehr, wer sie ist.
Ja, genau.
Und wir reden nicht über Datenschutz, dass der das verursachen würde, dass wir das nicht könnten. Wir würden uns ja freuen, wenn wir Nutzen davon haben.
Genau. Ja, ich hatte das Schöne, das ist mir gerade vorhin aufgefallen. Ich habe gedacht, bei unserem Auto geht die Heizung nicht mehr. Irgendwie wurde es uns auf einmal so kalt und wir hatten so das Gefühl, die Heizung geht nicht. Habe ich das Auto hingebracht, dann haben die angerufen, Loser. Ne? Also die Heizung war alles wunderbar, ne? Aber ich werde vielleicht älter und habe jetzt so Kältewallungen. Und dann hatte ich aber eine Frage zur Software und das war dann auch so geil bei der Übergabe. Weißt, die haben dann noch das Auto geputzt. Das tat mir auch echt ein bisschen leid, weil es war echt ein bisschen arg dreckig und das war gar nicht meine Intention. Und dann habe ich es hingefahren. Die haben dann festgestellt, da ist kein Fehler, haben dafür das ganze Auto geputzt. Alles eigentlich ja super toll. Ne? Bist ja als Kunde eigentlich happy, habe ich mir die Waschstraße gespart. Ne? Und dann hatte ich halt eine Frage, eben weil du gerade sagst, vor UX und Display, irgendwie das Navigationssystem scheint irgendwie zu hängen. Ja? Und dann kommt halt auch die Antwort, ja, haben Sie es denn bei uns gekauft oder wo haben Sie es gekauft? Wir sind ja umgezogen. Da sage ich, nee, habe ich woanders gekauft. Ja, dann ist jetzt ein bisschen schwierig. Dann müssen Sie da anrufen. Das sage ich auch wieder. Jetzt war es doch bis hierhin so gut, Junge. Jetzt gib dir doch den letzten Schub und sag, hey, ist ja kein Problem. Fahr da ums Eck, hängst da dran, lesen wir Ding, kostet 50 Stutz und ich gebe dir noch einen Schokibon und wir sind beste Freunde. Denke ich ja. Mir so, warum?
Aber das kannst du sagen, bei unabhängigen Werkstätten kriegst du es sofort um die Ecke.
Ja, klar.
Das ist so. Ich glaube, wir haben über das Zahnarzt gesprochen. Der Wettbewerb ist einfach sehr hoch gewesen, weil wir haben ja Geschäftsmodellinnovationen dort gehabt. Früher war der einzelne Zahnarzt da und die Mitarbeiter oder der Zahnarzt, der möchte auch nicht Millionen Investitionen. Also Zahnarzt ist jetzt nicht ganz so hoch, die Investitionen für irgendwelche Geräte. Aber auch natürlich, die Ärzte ändern sich. Ja, das heißt, der Grund, warum die Centerleiterin geworden ist, weil sie Kinder hat und feste Arbeitszeiten haben möchte. Genau. Und eben nicht alles auch noch machen muss, nämlich wie Abrechnung und so weiter. Und das ist eine Geschäftsmodellinnovation. Das haben die etablierten Zahnärzte natürlich nicht cool gefunden. Und das Zahnarztzentrum hat auch ganz andere Lagen. Weil es gibt natürlich die Leute, die zu Hause zum Zahnarzt gehen. Aber da ist ja immer die Frage, ja, schaffe ich das morgens vor der Arbeit oder nach der Arbeit oder während des Homeoffice? Das ist natürlich auch noch spannend. Und das Zahnarztzentrum hat gesagt, nee, wir gehen nicht da, wo die Leute wohnen, sondern wir gehen dorthin, wo die Leute vorbeipendeln. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Innovation. Mhm. Und plötzlich kam eben Best Smile und so weiter. Es gibt natürlich so ganz viele, die mehr auf Ästhetik, eben deine Anzugsträger ausgerichtet sind. Ja, dass die Zähne geweißt werden müssen und so weiter. Also, da könnte ich nie von den Werten sein, weil ich einfach aus der Medizin komme. Aber es hat plötzlich eine klare Ausdifferenzierung der Qualitäten gegeben. Mhm. Der eine macht eben mehr die Kosmetik, der andere ist mehr auf der Prävention. Und das ist von außen ersichtlich. Und weil der Wettbewerb da ist, ist der Kundenservice hervorragend. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht dafür zahlen würden. Das ist ja nicht preiswert, was wir dort haben. Ich habe Schmerzen fast nicht gehabt, weil die
wissen,
jetzt kannst du es ja offiziell
sagen.
Ich meine, wir reden gerade mit Begeistern.
Sag es doch mal offiziell, Patrick, dass du in dem Fragebogen bin ich schmerzsensitiv noch ein Extrafeld gemacht hast und das ganz toll ausgekringelt hast. Ne?
Ja, ich habe...
Ja, genau.
Ich habe es mir schon gedacht. Das ist ein Geheimnis. Aber ist das nicht faszinierend? Wir reden über ein Geschäft, was Schmerzen verursachen kann, aber durch Prävention eben die verhindern kann. Mhm. Und wir finden Kundenservice gut. Mhm. Und wir zahlen auch alle privat. Also für alle, die aus Deutschland zuhören, das ist nicht von der Krankenkasse abgebildet, sondern das ist ein Markt, der mit Taxpunkten arbeitet, die wir selber privat zahlen. Ja, das ist auch ein Grund, warum der Service gut ist, weil ein Wettbewerb dort herrscht.
Aber den Wettbewerb hast du ja auch im Automobil und noch viel mehr.
Ja,
und
die haben ja funktioniert. Aber das ist ja das Schizophrene. Warum ist das in dem einen so eine Kultur gewesen? Mhm. Ja, und das Sana-Zentrum ist auch von zwei Freaks gegründet worden, nämlich von Sarah und Christoph Hürlimann, die das sagten, wir können das brutal anders. Und das hat natürlich, das ganze Geschäftsmodell ist anders. Wir müssen aufhören, weil sonst gehen wir da zu weit rein. Aber es begann ja auch damit, welche Mitarbeiterin er rekrutiert hat oder die beiden. Mhm. Ja, weil ich meine, wir haben die Secondas und Secondos, die nun mal auch im Arbeitsmarkt teils diskriminiert werden in der Schweiz. Und die beiden haben sich einfach die Besten ausgesucht, die eben sonst die Ehrgeiz haben. Mhm. Also das ist überall in ihrem Geschäftsmodell haben sie versucht, anders zu sein und Kundenzentrierung und Mitarbeiterzentrierung geht dort Hand in Hand.
Ja, das soll es ja auch so sein. Ja, ist doch ein guter Punkt. Aber wie geht jetzt die Geschichte mit deiner Schwiegermutter aus abschließend? Wie ist da der Status? Also
der Status ist ja, wir haben ja keinen Druck. Wir werden jetzt hatte ich ja schon angesprochen, wir werden jetzt bei VW, weil wir eigentlich sehr VW-nahe Familie sind, werden wir uns mal die IDs angucken.
Mhm. Okay.
Und schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Gut, dann sind wir doch sehr gespannt. Also das war doch ein schönes Potpourri. Es tut mir natürlich schon ein bisschen leid, dass die Autobranche, aber schuld ist die Schwiegermutter, das müssen wir ganz doll sagen.
Und der Zahnarzt.
Und der Zahnarzt, genau. In diesem Sinne, Patrick, wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Danke, bis dann, ciao.
Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.